2 für Union nach 0 für 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist, ich gucke schnell auf die Uhr, es ist ungefähr 91 Minuten nach 19:10 Uhr und es ist der, jetzt müsste ich lügen, der 4. März, wenn mich nicht alles täuscht. Und ihr hört das nach dem Spiel 2018-2019 auswärts in Paderborn. Das Spiel endete, für alle, die es nicht gesehen haben, grandios aus Sicht des FC St. Pauli mit 1:0 durch ein Tor von Alex Meyer in der 81. Minute. Und ich begrüße im Podcast heute zwei Personen. Das ist zum einen ist das Jan, den wir schon aus dem Vor-dem-Spielgespräch kennen und der auch einen, ich verweise jetzt darauf, bevor ich das vergesse, der auch einen wunderschönen Blogartikel dazu geschrieben hat zu dem Spiel. Sehr schöne intensive taktische Ansichten auf paderball.com. Ich verlinke das natürlich auch und sage erstmal Moin Jan.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und aus Sicht des FC St. Pauli vor Ort haben wir auch eine Person, die viele von euch schon kennen, wenn sie die Millerton-Hauptsendung hören. Das ist nämlich Sebastian. Moin Sebastian.
Moin Tim.
Sebastian, mit dir fangen wir auch gleich mal an. Wir wollen uns nämlich erstmal ein bisschen über die Anreise über Allertal unterhalten Richtung Paderborn. Wie ist sie gelaufen?
Es war äußerst entspannt. Ich war ja tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil die letzten Anreisen nach NRW ja immer so ein bisschen mit, mal mehr, mal weniger Problemen verbunden waren und gerade Bielefeld ja da als unrühmliches Beispiel heraussticht. Aber wir sind mit dem 9er-Bus über die Autobahn runter. Es war verkehrstechnisch unproblematisch. Wir sind angekommen. Das einzige, in Anführungsstrichen, Gemecker gab es, weil wir bei der Parkplatzauswahl nicht auf der Seite des Zauns standen, wo dann unsere Busse geparkt wurden. Es war dann aber trotz Befürchtung relativ unproblematisch, dann quasi durch diesen Zaun zu kommen. Die Tür wurde uns dann aufgehalten und dann konnten wir zu den Bussen und haben noch irgendwie kurz Karten hin und her gedealt und sind dann ins Stadion. Das war alles sehr entspannt, sage ich mal. Auch die Abreise ging dann bis auf den Stau auf dem Parkplatz. Ja, das ist recht easy.
Ja, das klingt
das habe ich immer erlebt.
Klingt auch irgendwie gut. Ich erinnere mich noch an meine letzte Fahrt Paderborn. Es war ähnlich easy. Das Einzige, was ich erinnert habe, war, dass mir damals bei der Einlasssituation wurde massiv nach Stickern kontrolliert. Ist denn da inzwischen alles vollgestickert im Gästeblock?
Ich habe zumindest jetzt nicht ungewöhnlich viele Sticker gesehen, nö. Eher im Gegenteil. Vor mir war noch so eine, weiß ich nicht, ich sag mal, es sah aus wie so eine Regenrinne im Stehplatzblock. Also ich glaube nicht, dass das irgendeine tragende Funktion hatte. Man würde ja erwarten, dass so ein Ding vollgeklebt wird. Das war es nicht. Aber ich fand auch diesmal die Einlasssituation sehr entspannt. Also ja, ich musste meinen Brillenetui mit der Lesebrille vorzeigen, weil sie das nicht zuordnen konnten. Aber ansonsten bin ich auch schon deutlich intensiver abgetastet worden. Die waren da alle ganz lässig. Einzig der Zugang zum Gästeblock selber ist halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, heikel, aber das habe ich ganz oft in Gästeblöcken, dass ich denke, wenn hier mal eine Panik ausbricht oder Feuer oder so, wie sollen die da alle rauskommen in der kurzen Zeit?
Ja, ja. Jan, ich erinnere mich, dass du noch ein Spiel mit deiner B-Jugend vorher zu coachen hattest. Wie ist das denn ausgegangen?
Wir haben 2-1 gewonnen. Alle Tore in der ersten Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit besser gespielt.
Klingt ja nach einem famosen Start in den Tag. Bist du auch im Stadion gewesen dann?
Ja, ich bin noch eine Minute vor Spielbeginn hingekommen. Hab also die ganzen schönen Lieder verpasst, aber das Spiel dann doch noch vollständig sehen können.
Aber den Halbzeitsong hast du sicherlich nicht verpasst.
Den Halbzeitsong habe ich leider gehört.
Das klingt aber nach einem Sitzplatz, wenn du sagst, du warst eine Minute vor Anpfiff da.
Ja, Sitzplatz im Block K, also so Gegentribüne, relativ mittig, leicht zum Paderborner Block versetzt, also Paderborner Südtribüne.
Okay, gut, das Spiel ging dann los unter der Leitung von Bibiana Steinhaus, die, um das einmal vorwegzunehmen, was war euer Eindruck von ihr, wie hat sie das gemacht, Sebastian?
Ich habe in letzter Zeit oft das Problem, dass ich bei Schiedsrichterleistungen das Gefühl habe, dass sie sehr inkonsistent leiten. Das heißt, es gibt mal eine Karte für ein Vergehen, mal nicht. So war das jetzt auch bei Frau Steinhaus am Sonnabend. Insgesamt aber war es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, sie würde in die eine oder andere Richtung pfeifen, sondern es war dann schon ausgeglichen, konfus, sage ich mal. Ich hätte mir natürlich 2-3 Karten mehr für Paderborn gewünscht, aber ich sag mal so, die heiklen Szenen lagen dann nicht an ihr. Es gab eine Situation in der zweiten Hälfte, wo Jan-Marc Schneider den Ball blockiert bei einem Freistoß und aus unserer Sicht von hinten dann umgetreten wird von den Paderborner. Da hätte ich eine Karte erwartet, auch in der Nachansicht. Und es gab, ich greife jetzt vor, das Abseits-Tor, was kein Abseits gewesen zu sein scheint, aber da kann sie, glaube ich, nichts für. Das ist dann der Assistent gewesen. Aber alles in allem war das ganz okay.
Genau, ich gehe davon aus, Jan, dass du das andersrum siehst, eher noch 1-2 Karten mehr für St. Pauli-Spieler als für die Paderborner.
Ich finde die Art und Weise, wie Karten verteilt wurden, war absolut okay. Also ich habe mich in den letzten Spielen sehr, sehr häufig über die Schiedsrichter aufgeregt. Gerade darüber aufgeregt, dass in der zweiten Liga taktische Fouls halt gar nicht geahndet werden. Mhm. Dass beispielsweise Köln irgendwie 27 Fouls gegen uns hatte und dann halt 3 gelbe Karten bekommen hat. Am Ende halt auch eine gelb-rote zugegebenermaßen, aber dann halt auch viel zu spät. Das fand ich diesmal gut, also hat es dann wirklich gerade in der zweiten Hälfte noch schnell die Karten gegeben. Erste Hälfte ist halt immer so ein bisschen inkonsistent, weil die Schiedsrichter in der ersten Hälfte halt irgendwie keine Karten geben und in der zweiten immer mehr. Scheint auch irgendwie ein Plan hinter zu stehen. Und halt, ich denke, diese Abseitssituationen haben sich auch ausgeglichen. Es gab ja für beide Mannschaften da Abseits-Tore beziehungsweise gute Chancen aus fälschlich aberkannten Abseitssituationen. Ist ein bisschen ungünstig, kann sie natürlich weniger für als ihre Linienrichter.
Es sind aber auch brutal. Ich meine, ich habe das nun im Fernsehen noch gesehen. Es ist aber auch echt brutal knapp da, die Abseitssituation. Und begraf, vor allem, wenn das so eine gegenläufige Bewegung ist. Ich war vor Anfang Januar war ich auf so einer Tagung von der DFL. Und da hat Lutz Wagner, ein ehemaliger Schiedsrichter, der hat so einen leichten Vortrag gehalten darüber und hatte auch so 1-2 Abseitssituationen gezeigt. Im laufenden Bild und man sollte selbst entscheiden, war das jetzt abseits oder nicht. Erstens ist es brutal schwer und zweitens hat er dann mal erzählt, wie das die Schiedsrichterassistenten versuchen. Die versuchen sozusagen das abzufotografieren, also sich Bilder abzufotografieren, weil sie ja zeitgleich noch darauf achten müssen, wo ist der Ball gerade. Und es ist wirklich brutal schwer. Und ich habe spätestens seitdem wir da diese Situation hatten, werde ich mich nie wieder darüber aufregen, abseits oder nicht. Also wenn das mal vor allem so knapp nicht gepfiffen wurde. So, da warte ich dann darauf, dass die Linien endlich zentimetergenau kalibriert sind im Videobeweis und dann ist alles gut.
Also auch von meiner Seite, ich habe da auch größten Respekt für Linienrichter. Es ist immer extrem knapp zu sehen. Das waren immer auch nur so Fußspitzenunterschied. Hat sich zudem auch noch bei beiden Mannschaften ausgeglichen mit den Situationen. Das heißt, kann es jetzt auch nicht eine Mannschaft stärker aufregen als die andere. Mit den kalibrierten Linien, wo du es ansprichst, ist ja auch noch so eine Sache. Auch in der Bundesliga gibt es zwar mehr oder weniger gut kalibrierte Linien, es gibt aber quasi keine Kalibrierung darüber, wann der Ball den Fuß verlässt bzw. den Fuß berührt. Ja. Das heißt, es wird irgendwie ein willkürlicher Zeitpunkt genommen und geguckt, ob dann eine kalibrierte Linie durchgezogen, aber ob das dann genauer ist, ist halt auch eine Frage.
Ich glaube, auch das ist das große Problem, weil letzten Endes kannst du nicht 2 Dinge gleichzeitig beachten oder sehen, musst es aber eigentlich, sprich, wenn du nur auf den Ball guckst und irgendwann ein Piepsen im Ohr hast, achte jetzt darauf, ob der Spieler, der den Ball bekommen hat im Abseits ist, geht das vielleicht noch, aber parallel, dann auch noch zu sehen, wer spielt den Ball ab, ist halt nahezu unmöglich, einfach aufgrund dessen, wie Aufmerksamkeit verarbeitet wird. Von daher habe ich da auch einen mega Respekt vor und da kann man halt sehr leicht mal daneben liegen und eigentlich finde ich es sehr erstaunlich, wie selten die dann halt doch in der Praxis zumindest größere Fehler machen.
Ja, stimme ich euch absolut zu. Gut, kommen wir mal zum Spiel. Ich habe mir hier notiert direkt die erste Minute. Jan, du hattest darüber gesprochen, dass Sven Michel von Paderborn eher für die Tiefenläufe verantwortlich ist. Bei euch im Spiel. Da habe ich mir erste Minute notiert, tiefer Lauf von Michel. Hast du das auch so gesehen?
Ja. Das war eine der Situationen, die ich dann auch noch als Kritikpunkt an der St. Pauli, an der Spielweise von St. Pauli direkt genommen habe. Es war ja ein langer Ball durch ein Revoir, Kopfballduell zwischen Strodig und Meier und dann wird der Ball halt von Paderborn geklärt ins Mittelfeld und gerät dann halt über 2-3 Stationen dann Sugiye, der dann halt wiederum tief zu Michel spielen kann. Wirklich eine der besten Möglichkeiten für Paderborn dann auch direkt nach 20 Sekunden. Hat so eine typische Situation, wo man aus dem Umschalten direkt dann zwischen die Ketten kommt und dann aber zwischen die Linien kommt und dann auf Michel spielen kann, der tief geht. Das war dann halt ein sehr, sehr guter Angriff von Paderborn, der danach aber leider sich nicht allzu oft wiederholt hat.
Genau, du sagst es, das war aus meiner Sicht, also ich habe mir von da an eigentlich kaum noch diese tiefen Läufe notiert von Paderbornern. Lass uns mal einmal kurz die Grundformation beleuchten. Das ist im Grunde ja genauso, wie wir es erwartet hatten. Du hattest dieses die typische Paderborner Aufstellung, wie du es ist genauso, wie du vorher gesagt hast. St. Pauli hat sich dagegen gestellt mit so einem ja, nominellen 4-2-3-1. Letztendlich war Mölle Dali sicherlich eher eine falsche 9. Und dann hat sich das im Defensivverbund gern in 4-4-2, ein tiefes 4-4-2 zurückentwickelt. Ganz am Anfang, das war so die ersten 10 Minuten, da hat St. Pauli allerdings eher so ein 4-2-4 gespielt. Miyaichi und Sobota, die beiden Außenspieler, Mittelfelder von St. Pauli, die haben enorm hoch gepresst. Ganz am Anfang sind immer bei den Außenverteidigern geblieben, die am Anfang gar nicht so hoch standen und dementsprechend standen Miyaichi und Sobota ziemlich hoch. Das hat sich dann aber aus meiner Sicht so nach 10, 15 Minuten gelegt und dann ist St. Pauli in dieses tiefe 4-4-2 gefallen. Warum hatte Paderborn damit so Probleme, dann da irgendwie durchzukommen? Oder hatten sie gar nicht so viele Probleme und ich habe nur gesehen, dass oder ich persönlich fand, dass St. Pauli relativ gut stand, Jan?
Also zum einen, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt als 4-2-4 bezeichnen, weil das dann so klingt, als ob die Stürmer wirklich auch auf die Innenverteidiger attackieren würden. Ich hab mal gelesen, so, dass man sowas dann als 4-2-4-0 bezeichnen würde. Also die Außenspieler stehen zwar auf der gleichen Höhe mit den Stürmern, aber die Stürmer waren ja wiederum nicht aktiv auf den Innenverteidigern. Das war eher so ein Mittelfeldpressing, in dem dann halt die Flügelspieler stärker, also relativ eng mannorientiert waren und dann halt die Höhe der Außenverteidiger aufgenommen haben. Und so oder so bleibt bestehen, dass ich dir absolut auch zustimme. Also Hamburg steht dann da sehr gut in seinem Pressing, hat gerade durch die Mittelfeldspieler gut antizipiert, hat die Bewegung von Ritter und Vasiliades auf der 6 hinter den beiden Stürmern nicht durchgehend verfolgt, sondern hat die dann angelaufen, wenn die Pässe erfolgten, hat ihnen es unmöglich gemacht aufzudrehen und hat Paderborn dann immer wieder nach diesem einen Pass ins Mittelfeld zum Rückpass gezwungen. Genauso gerade anfangs des Spiels auch gut antizipiert, wenn die Pässe über dieses rückfallende Flügelspieler erfolgt sind, wobei Paderborn da ab und zu noch einen Durchbruch hatte, ab und zu noch durchgekommen ist, indem halt der Ball dann von einem Flügelspieler, der sich dann in die Schnittstelle zwischen Außenspieler, also Flügelspieler und Sechser hat fallen lassen und dann halt auf den Paderborner Sechser zurücklegen konnte, durchgekommen ist. Probleme halt für Paderborn, das habe ich ja auch in der Analyse ganz ähnlich geschrieben, hat dann halt dadurch, dass der Flügelspieler zurückfällt, Ablage gibt, hat nur zwei Spieler, die irgendwo gegen die Viererkette spielen, spielt man halt einen Pass rein und dann hat man halt so einen extremen Unterzahlangriff, der dann auch nur schwierig zu Ende zu führen ist.
Das ist ja in eurem Spiel, also das ist mir aufgefallen, das ist ja eine extreme Unwucht, die ihr da drin hattet. Ich weiß nicht, ob ihr sie immer habt. Tek Betay hat konsequent die Seite gehalten, ist relativ weit außen gewesen und Pröger ist nämlich derjenige gewesen, von dem du gerade gesprochen hast, der sich auch gern mal zwischen die Ketten hat fallen lassen und eben zwar dann immer von Knoll dann immer gut angelaufen wurde, aber damit er nicht aufdrehen konnte, aber eben immer wieder den Doppelpass gespielt hat, dann mit dem Innenverteidiger, beziehungsweise wenn er dann ganz am Anfang konnte er relativ häufig aufdrehen, bis Knoll das halt zugestellt hat immer, dann da Platz hatte, um die Sechser in Szene zu setzen. Ist das immer so, dass Tek Betay da sich konsequent auf den Außen hält?
Eigentlich ungewöhnlich. Also Tek Betay ist eigentlich auch ein Spieler, der im linken Halbraum dann agiert, der eigentlich auch stärker ins Zentrum zieht. Fand ich ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob es eine Vorgabe war, ob man irgendwie, man hat ein paar Angriffe so über einen dritten Mann auf der Seite gespielt, dass man halt Tek Betay dann frei spielen konnte nach so einem tiefen Vertikalpass dann von Strodig. Aber im Endeffekt, es wird eine Vorgabe gewesen sein, das ist nicht das normale Verhalten von Tek Betay. Also normalerweise bleibt er auch stärker im Zentrum. Also weiß ich auch nicht wirklich, welche Überlegung dahinter steckt, aber es ist nicht gewöhnlich.
Sebastian, wie hast du die Anfangsphase erlebt im Stadion?
Ich bin ja tatsächlich mit der Erwartung dahin gefahren, dass Paderborn durch die ja doch sehr starke Offensive und das teilweise fand ich in den Spielen, die ich so mitbekommen habe, sehr, sehr schnelle Spiel gerade nach vorne, also die Horizontalpässe, hätte ich fast gesagt, die Vertikalpässe, uns ziemlich auseinanderspielen wird. Das war ja in zwei, drei Szenen in der ersten Hälfte auch so. Insgesamt war es aber schon so, dass ich, ja, ich sag mal, nach einer Viertelstunde ganz zufrieden war damit, wie wir verteidigt haben, weil die Viererkette da sehr gut antizipiert hat und ich fand halt, was Jan eben auch schon meinte, unser defensives Mittelfeld hat da die Räume eigentlich auch sehr gut zugestellt, beziehungsweise dann auch zugelaufen, gerade Knoll, der ja dann auch irgendwie sehr oft Passwege zugespielt hat und das Tempo so ein bisschen vermieden hat, sage ich mal. Dadurch war das dann eine relativ ausgeglichene Partie, ohne jetzt irgendwie größere Chancen, gerade in der ersten Hälfte, bis auf die ersten 20 Sekunden so. Und das war dann eigentlich beruhigend, weil, wie gesagt, ich nahm vorher eigentlich an, dass wir da stärker auseinandergespielt würden, gerade wenn man sich überlegt, wie wir teilweise ja doch relativ vogelwild verteidigt haben seit der Winterpause. Das war ganz okay.
Genau, ich habe das ähnlich erwartet, so wie du das gerade beschrieben hast, dass wir da relativ schnell auseinandergespielt werden könnten, gerade aufgrund der Geschwindigkeit, weil ich der Meinung bin, dass wir diese Geschwindigkeit, die die Paderborn vorne aufbietet, dass wir sie hinten nicht haben. Ich wurde dann aber eines Besseren belehrt. Gerade am Anfang, die ersten 10 Minuten, war es noch tatsächlich so, dass gerade vor allem die erste Minute, wenn man sich die Chance einfach anguckt, das ist ein klarer, also da sieht man ganz klar, dass uns da die Geschwindigkeit fehlte. Wir haben dann aber damit, dass wir tiefer gestanden haben, dann uns, also wir haben aus diesem 4-2-4-0, wie ich ja gerade gelernt habe, haben wir dann ja ein 4-4-2 gemacht. Ganz tief ist dann auch, dass Sobota und Miyaichi, die haben sich dann nicht mehr rausziehen lassen, aber, und das spielen wir normalerweise auch anders, sie haben sich auch nicht reinziehen lassen in die letzte Kette. Normalerweise, wir stehen ja auch, vor allem wenn eine gegnerische Mannschaft richtig Druck macht, dann bleiben ja auch gerne, sind die äußeren Mittelfelder auch gerne mannorientiert. Und das wird dann in dem Fall aber mit Prüger und Tekpetey auch bedeuten, dass sie auch häufig mit in die Viererkette, in die hintere Viererkette fallen. Das ist dieses Mal eigentlich gar nicht passiert. Die haben da eher ihre Position behalten und dadurch entwickelte sich so ein echt enges Geflecht und die hat es für Paderborn echt schwierig gemacht, da durchzukommen. Also fand es beeindruckend, wie sie es immer und immer wieder versucht haben. Aber da fand ich dann auch, dass wir so nach einer 10 Minuten, Viertelstunde sind wir besser ins Spiel gekommen und dann kamen auch die Chancen. Jan, wie siehst du das?
Das ist halt bei Paderborn häufiger ein Problem, wenn ein Gegner wirklich hinten drin steht, wenn er nicht versucht rauszuschieben, wenn er keine Räume hinter der Abwehr bietet, den dann auseinanderzuspielen. Das ist ein bisschen schwierig mit der strategischen Anlage, weil man hatte zwar ein relativ, gerade horizontal sehr, sehr enges, also so 4-4-2, wo dann halt die Flügelspieler zu enger standen als die Außenverteidiger, aber dann halt auch auf Lücke standen, also die Flügelspieler waren ein bisschen breiter als die Außenverteidiger, dadurch konnten die Außenverteidiger immer auch verfolgen in dem Halbraum, während die Außenspieler halt immer Zugriff noch auf die Paderborner Außenverteidiger halten konnten. Man musste als Paderborn sicherlich auch ein bisschen anders agieren. Die Spielzüge, wenn man die anguckt, laufen eigentlich immer gleich ab. Die fangen immer beim Innenverteidiger an und werden dann halt möglichst schnell irgendwie zwischen Linien getragen und dann halt zu Ende geführt. Es bleibt meistens auf einer Seite. Es sind meistens 2 bis 3 Spieler involviert, die beiden Stürmer, die rüberweichen, und halt der jeweilige Flügelspieler, manchmal der Außenverteidiger. Aber es ist nicht so, dass Paderborn sich jetzt einen Gegner lange zurechtlegen würde. Es ist nicht so, dass sie eine Seite überladen würden, wirklich auch im defensiven Mittelfeld, also vor der Mittelfeldkette von St. Pauli, Spieler hinstellen würden, Gegner rauslocken auf der Seite oder auf die Seite rüberlocken, dann auf die ferne Seite verlagern, sondern es wird dann schon sehr klar auf einer Seite runtergespielt. Dadurch werden die Angriffe zwar schnell, aber wenn man halt nicht den Platz hinter der Abwehr hat, müssen sie dann extrem präzise erfolgen. Waren sie dann halt in dem Spiel auch meistens nicht. Und dann hat man halt Probleme. Wenn man jetzt wenn Paderborn ein bisschen anders gespielt hätte, wenn Paderborn versucht hätte, wirklich auf einer Seite zu kombinieren, Gegner rüberzuziehen, dann zu verlagern, dann irgendwie ein 1 gegen 1 zu provozieren, hätte man vielleicht mehr Erfolg haben können, aber es ist halt einfach nicht die Paderborner Spielweise.
Ja, Genau, stimme ich dir absolut zu, dass das so der Fall ist. So, sorry, mir fällt da gerade, also was soll ich zu so einer guten Ausführung noch dazu sagen? Ich will das jetzt ein bisschen rüberleiten zum FC St. Pauli, zu der Spielweise vom FC St. Pauli. Was ich häufig gesehen habe, war null Risiko, in dem einfach viele lange Bälle gespielt wurden. Das hohe Pressing, das Angriffspressing von Paderborn, das wurde einfach stumpf, oder was heißt stumpf, aber es wurde einfach direkt durch lange Bälle übergangen, die aber relativ, du sagst, chaotisch waren. Ich sag, das war schon geordnet. Also Mölle-Dahli hat sich doch immer schon hinter Meier positioniert. Die beiden Außenmittelfelder, die haben sich auch relativ nah, aber direkt rechts und links von Meier positioniert. Also da wurde zumindest das Chaos, ja, der zweite Ball, das wurde gefordert, aber es wurde geplant, gefordert. Also es war jetzt nicht nur die Verzweiflung. Sebastian, wir kennen das schon mit den langen und zweiten Bällen. Wir haben das gegen Union Berlin schon erlebt zu Hause. Hast du das, wie fühlt man sich mit so vielen langen Bällen im Stadion?
Durchwachsen. Also ich habe ja nichts gegen einen geordneten Spielabbau, Aufbau.
Ja, geordneter Spielabbau ist vielleicht das richtige Wort da in dem Fall, ja.
Wir wissen ja, dass unsere Abwehr, gerade unsere Innenverteidiger, vielleicht nicht die Spielaufbaugötter sind. Von daher ist es ja keine ganz so ungewohnte Situation, dass das dann, gerade wenn der Gegner relativ stark anpresst, eher unsortiert aussieht. Ich habe aber schon den Eindruck, dass da ein Plan hintersteht. Und wenn man, ich sag mal, 10-mal dieselbe Situation versucht und davon 3 zu mehr oder weniger vielversprechenden Gelegenheiten werden können, weil wir eben die schnellen Umschaltspieler haben und gerade auch die sehr schnellen Außen. Und gerade in diesem Spiel mit Mölle-Dahli, Sobota und Miyaichi ja tatsächlich sowohl in der Mitte mit Mölle-Dahli als auch auf den beiden Flügeln sehr schnelle und ballgewandte Spieler haben, kann das meiner Meinung nach schon auch ein strukturiertes Mittel sein, wohl wissend, dass man eben ein relativ hohes Risiko hat, dann die Offensivbälle schnell wieder herzugeben. Aber wenn man so kompakt und dann eben doch relativ sicher steht hinten, ist es ja auch kein großes Problem, wenn dann der Gegner wieder den Ball hat und dann anrennt, bis man die nächste Gelegenheit rausspielt. Also das fand ich jetzt auch nicht so furchtbar chaotisch. Das habe ich halt auch schon wesentlich chaotischer gesehen von uns, auch wenn es irgendwie zwischendurch Phasen gab, wo es schon sehr vogelwild war, gerade so Mitte, zweite Hälfte. Aber da hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass Paderborn da auch sich entweder dahinziehen hat lassen oder aber es eben auch versucht hat. Da war es halt dann einfach nur noch hin und her gebolzt.
Genau, zur zweiten Halbzeit, das sehe ich ganz genauso, wie du das gerade gesagt hast, dass es in der zweiten Halbzeit chaotischer war. Fassen wir die erste Hälfte am Ende nochmal zusammen. Wir machen Chronistenpflicht, das ist ja der Pfostenschuss von Michel in der 22. Minute. Dann haben wir in der 35. Minute ein Tor, was nicht als Tor gewertet wurde, was aber wohl eins war. Das war eine aus meiner Sicht gleiche Höhe von Alexander Meyer. Aber wir hatten ja schon drüber gesprochen, wahnsinnig schwer zu sehen. Und dann ist die Halbzeit eigentlich vorbei und die zweite Halbzeit beginnt mit einer Situation, Jan, von der hast du vorher geträumt. Erzähl sie doch nochmal, bitte.
Das ist halt ein Paderborn ist im Spielaufbau, dann gibt es wieder Pass auf den Außenverteidiger gespielt, dann war es, glaube ich, Miyaichi, der dann direkt draufpresst, also direkt den Zweikampf dann sucht mit Collins, da von Collins mehr oder weniger abgeschossen wird, Collins versucht halt, den Pass die Linie runterzuspielen, fängt er ab. Und dann geht Miyaichi einfach die Linie komplett runter und spielt dann halt in den Rückraum, wo Meier, sei es durch Vorahnung oder sei es durch zu langsames in den Strafraum laufen, im Rückraum halt frei steht und mit seinem berühmten Innenrissschuss halt auf die recht untere Ecke zielt. Glücklicherweise hat Zingale den dann noch rausgeholt, war aber halt so eine ganz, ganz typische, auch schon im Vorgespräch, ja, vorausgesagte Meier-Aktion, Flügeldurchbruch und dann rückt Paderborner nicht wirklich gut in den Rückraum nach. Dann fehlt einfach ein Sechser, der dann noch vor die Abwehr mitschiebt und dann ist dann halt so ein Meier offen und kann eigentlich sein typisches Tor machen.
Macht es aber nicht. Das sollte er dann später machen. Was mich gewundert hat in der Situation, ich habe mir die Szene, du hast sie ja auch gepostet, ich habe sie mir bestimmt 10-mal angeguckt, dass die beiden Innenverteidiger, Strodig und Hünemeyer, dass die tatsächlich beide komplett nur auf den Ball geschaut haben, wo ich ja fast sagen würde, ist es nicht zumindest von dem zweiten Innenverteidiger die Aufgabe, da es ja eigentlich nur einen Stürmer gibt, zumindest da auf Meier Acht zu geben?
ist eine ein Stück weit eine Philosophiefrage. Also man kann es so anlegen, dass man beispielsweise auch die gesamte Viererkette halt eng an den 5-Meter-Raum zurückfallen lässt, einfach um die Pässe da zu verhindern und dann halt Sechser dahinter auf den, also in den Rückraum reinrücken zu lassen. Man kann es ein bisschen flexibler anlegen von Spielerrollen. Ich weiß nicht, Paderborn macht das eigentlich häufiger so, dass sie halt mit allen Mann auf den, dass sie mit allen Mann durchschieben. Eventuell haben die beiden das auch einfach falsch wahrgenommen, haben gedacht, dass da irgendwie noch Daly schneller einläuft, haben gedacht, dass Meier den Lauf wirklich durchzieht, dass er wirklich auf den ersten Pfosten beispielsweise geht. Sahen halt sehr unglücklich aus und stand dann mit drei Leuten am 5-Meter-Raum und im Rückraum waren dann sogar zwei Spieler offen. In der Situation wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn einer rausgegangen wäre, einer auf Meier gegangen wäre, aber gegen viele Gegner ist es halt auch sinnvoll, halt direkt den 5-Meter-Raum zuzumachen, weil sie dann halt ganz stupide durchlaufen und halt die direkt Torner, die den Pfosten attackieren. Aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu, es wäre sinnvoller gewesen, wenn einer dann in der höheren Position geblieben wäre.
Ich halte das übrigens für Absicht. Ich glaube nicht, dass es Langsamkeit von Meier ist, weil ich meine, der Route ist dafür, wie alt er ist, gar nicht so furchtbar langsam. Und es ist ein Muster, das im Prinzip in den letzten Spielen häufiger so war, dass über die Außen versucht wird, an die Linie durchzukommen und Meier sich so ein bisschen hinter der Abwehr positioniert eigentlich, während andere Spieler vorne drin stehen. Letzten Endes ist das 1-0 gegen Ingolstadt letztes Wochenende so ähnlich gefallen, wo Bubala dann nicht die Option zieht, vorne auf Buchtmann zu spielen, sondern einen Ticken hinter die Abwehr, wo Meier dann steht. Von daher glaube ich schon, dass das ein sehr durchdachter Spielzug eigentlich dann war in dem Abschluss.
Also ich gehe auch fest davon aus, dass Meier das absichtlich gemacht hat. Der hat ja in Frankfurter Zeiten gefühlt 90% seiner Tore so gemacht. Also ich gehe schon davon aus, dass es absichtlich von ihm ist. Es kann halt sein, dass die beiden Innenverteidiger in dem Zeitpunkt vergessen haben, dass sie gegen Alex Meier spielen. Und dann halt ein anderes Verhalten des Stürmers erwartet haben.
Genau, vor Gott erstarrt, könnte man es auch nennen. Insgesamt, du hattest es bereits gesagt, Sebastian, ist es in der zweiten Halbzeit ein bisschen chaotischer geworden. Das habe ich auch so gesehen. Ich bin der Meinung, es lag aber nicht an St. Pauli, sondern es lag an Paderborn. Jan, was ist da passiert in der zweiten Halbzeit?
Es ist halt so, dass Paderborn in der ersten Halbzeit wirklich extrem ruhig aus eigenem Ballbesitz agiert hat. Ich gehe mal davon aus, dass dann sich entweder die Spieler vorgenommen haben oder es eine Ansage vom Trainer gab, wirklich die Angriffe auch früher auszuspielen, auch riskantere Aktionen zu wählen. Gerade die Außenverteidiger wurden dann häufig gesucht, haben häufig auch im 1 gegen 1 gegen den Flügelspielangriffe spielen wollen. Dann entsteht halt so ein relativ unruhiger Spielrhythmus, wo Paderborn dann halt nicht so lange den Ball zwischen Innenverteidigern hält, sondern schnell einen Ballverlust hat. Dann halt wieder zurückverteidigen muss, dann wer den Ball gewinnt, weil Pauli ebenfalls direkt versucht zu kontern. Dann Gegenkonter fährt, Gegenkonter, Gegenkonter. Und Paderborn haben dann beide Sechser immer so die Tendenz, weit nach vorne zu gehen. Die Flügelspieler genauso, die tendieren dann auch wieder zur letzten Linie. Und dann fehlt halt so im Mittelfeld die Präsenz, um dann halt ein geordnetes Gegenpressing aufzuziehen oder halt um Nachballgewinn irgendwie kombinieren zu können. Und dann ist halt so ein Spiel, was immer nur vor der Abwehr endet und dann von Seite zu Seite zu Seite geht und was dann insgesamt deutlich chaotischer wird.
Genau, insgesamt fand ich, dass wir sich auf jeden Fall mehr Umschaltsituationen für St. Pauli ergeben haben. Ich habe mir dann tatsächlich einen Sprung von der 46. von der Chance von Alex Meier, die wir gerade beschrieben haben, zur nächsten Chance von Alex Meier, würde ich rübergehen. Das ist dann schon die 65. Minute und die 20 Minuten dazwischen. Das war genauso, wie du beschrieben hast, sehr chaotisch. Konter, Gegenkonter, Gegenkonter. Also es war echt, war mega intensiv, aber halt relativ chaotisch, weil eben Paderborn den Spielaufbau, den geordneten Spielaufbau, den ruhigen Spielaufbau ein bisschen vernachlässigt hat, beziehungsweise du sagst ja bewusst auch ein bisschen vernachlässiger. St. Pauli hatte aber an geordneten Spielaufbau überhaupt kein Interesse, sondern eben nur auf diese Umschaltsituation gewartet. In der 65. Minute habe ich mir notiert, dass es erstens mega schlecht abgeschlossen war von Alex Meier. Dann habe ich mir davor noch notiert, dass ein Riesenpass von Ersin C hier gewesen, der diese Situation eingeleitet hat. Und damit wollte ich eigentlich, jetzt weiß ich auch wieder, was ich mit dieser, warum ich mir das mit zwei Ausrufezeichen markiert habe, dass Ersin Cehir fürs Derby gesperrt ist, ist, glaube ich, ein Riesenproblem für uns, Sebastian.
Ja. Definitiv. Ich habe mir gerade die Szene nochmal angeguckt. Das ist ja auch wieder so ein 30-Meter-Pass. Komplett steil auf Miyaichi direkt in den Fuß gespielt. Das macht der gute Ersin ja inzwischen relativ regelmäßig. Und ich finde auch tatsächlich, dass er da ein unfassbar gutes Auge hat. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir an ihm noch sehr viel Freude haben werden. Jetzt halt am Sonntag nicht, wo dann wahrscheinlich, ja, Buchtmann wahrscheinlich die Position wieder einnehmen wird. Es ist schade, dass er gesperrt ist. Ich fand die Szene, aber tatsächlich dann auch von Alex Meyer, was du ja auch sagtest, irgendwie relativ schlampig abgeschlossen. Ne? Miyaichi tankt sich da eigentlich gut durch, geht an die Grundlinie, sieht Meyer, spielt ihm den Ball direkt in den Fuß und der dann irgendwie versucht, ihn so reinzulöffeln. Ich glaube, er ist da auch ein bisschen in Rücklage, kriegt den Ball nicht so ganz zu fassen, wie er ihn will. Hm.
Ja. Wütiger Gott.
Dann kurz nach der Chance habe ich mir noch notiert, dass Zielinski eingewechselt wurde und da bei der Situation, ich glaube, es hat diese Einwechslung, da erfolgte auch eine Umstellung aus meiner Sicht, weil Zielinski nicht ganz die Position gehalten hat, beziehungsweise Tekpetay dann irgendwie seine Position aufgelöst hat. Jan, hast du das auch gesehen oder habe ich Geister gesehen?
Also ich fand, dass Tekpetay seine Position am linken Flügel weiterhin gehalten hat.
Okay.
Aber Zielinski spielt zweifelsohne anders als Gilles. Er spielt dann deutlich tieferen Part.
Genau, er kommt mehr aus der Tiefe, genau. Das ist mir, daraus ist auch diese Chance in der 73. Minute entstanden. Das ist nämlich über einen zweiten Ball entstanden, der im Grunde ja unzureichend geklärt wurde und wo Zielinski eben dann 30, 35 Meter halb rechts an den Ball kommt und einfach durchläuft. So, ne? Mit Gilles, der steht ja eigentlich immer eher mit dem Rücken zum Tor, ist ja eher dieser typische Wandspieler. Aber das hat man schon gemerkt, dass da jetzt was anderes, nochmal ein anderer Wind reingekommen ist. Das war aus meiner Sicht auch die schwierigste Phase für den FC St. Pauli in der zweiten Halbzeit, oder Sebastian?
Ja, da gab es ja dann auch ein paar Chancen kurz hintereinander, wo wir hinten gefühlt so ein bisschen schwimmen, aber ich hatte im Stadion nicht so richtig das Gefühl, dass da was passiert. Nun war das auch die gegenüberliegende Seite, da ist man dann dank der Perspektive, finde ich, immer noch ein bisschen, oder ich werde dann ein bisschen ruhiger, weil man es nicht so direkt vor der eigenen Nase hat und nicht so ganz genau weiß, an welcher Position da jetzt der Abschluss erfolgt. Aber es gab ein paar Szenen von Paderborn, die da schon relativ gefährlich waren, das stimmt schon, gerade das, was du eben von Zielinski geschildert hast, war aber ja übrigens auch ein sehr langer Ball, der dann eigentlich nur mehr oder minder durch unglückliche Zustände dann bei dem Zielinski landet. Also tatsächlich auch wieder ein ganz gutes Beispiel für eigentlich eher chaotischen Spielaufbau oder chaotisches Spiel in der Phase. Aber ja, da hatte ich auch den Eindruck, Paderborn gibt jetzt noch mal ein bisschen mehr Gas als vorher. Boah.
Genau. Ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck, Jan, du hast schon vorher gesagt, dass St. Pauli gar nicht großes Interesse an Fußballspielen hatte. Ich hatte den Eindruck, dass wir spätestens ab der 70. Minute auch nicht mehr ernsthaft daran interessiert waren, einen eigenen Treffer zu erzielen, sondern auch mit dem 0-0 sehr zufrieden waren gewesen wären. Das hat man vor allem daran gesehen, dass wir uns bei Einwürfen und Abstößen aufreizend viel Zeit gelassen haben. Aber allgemein ließ unser Umschaltdruck, so nenne ich es mal, der hat dann ganz schön nachgelassen. Wie hast du das gesehen?
Es ging mir ähnlich, also gerade im Stadion, im Real Life sieht man es immer ein bisschen anders, weil man ja weiß, wer Spieler ausgeht. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass Pauli da irgendwie großartig noch versucht, jetzt auch aufs Tor zu spielen. Ich denke, die waren auch relativ zufrieden dann mit diesem 0-0 zu dem Zeitpunkt. Und dann war es, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch wieder so eine Umschaltsituation. Wo dann,
die zum Freistoß führt, meinst du?
Die zum Freistoß dann führt, zum Entscheidenden.
Ja, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das eine reine Umschaltsituation ist. Aber ich meine, welche Situation, wo FC St. Pauli offensiv war keine Umschaltsituation.
Ja, das ist eigentlich ein sicherer Tipp, oder?
Ja, genau.
das ist auf jeden Fall dann so wie so ein Flügeldurchbruch, wo der Außenverteidiger fehlt. Das spricht für mich dann halt dafür, dass es aus dem Umschalten kommt. Und dann wird
stimmt,
halt,
das war Strudig, der das Foul gemacht hat, ne?
Ja, und dann wird er von Strudig da relativ übermotiviert umgekloppt.
Und dann, ja, und du reklamierst einen. Entschuldigung, Sebastian, du bist.
Kurz dazwischengrätschen, ich schaue es mir gerade parallel nochmal an. Der entsteht tatsächlich aus einem Einwurf von Kala auf Miyaichi am Ende, der dann eben umgesäbelt wird und dann kommt der Freistoß.
So, stimmt, da war ja was. Das habe ich sogar in meiner Analyse noch geschrieben.
Siehste, haben wir uns falsch hier verplappert, in die falsche Richtung geredet. Jan, du hast da auch ein leichtes Foul gesehen bei dem Kopfball von Meier.
Ja, also ich weiß, ich kann das Bild vielleicht mal nachreichen. Ich habe das noch ausgeschnitten, beziehungsweise abgescreenshottet währenddessen. Man sieht halt schon relativ klar, dass Meier halt mit dem Arm im Nacken von Hünemeyer ist über den gesamten Sprungprozess. Meines Erachtens halt ein klares Aufschützen und ein Foul. Andersrum, Hünemeyer hat selber auch nicht reklamiert. Hat sich weder fallen lassen, noch irgendwie die Hand gehoben, noch sich beschwert. Was dann halt zum einen auch dafür spricht, dass Hünemeyer selber halt so sehr robuste Kopfballduelle bestreitet. Mhm. Und zum anderen, dass es halt selber nicht so als Foul wahrgenommen hat. Ich denke allgemein, dass man oftmals auch nicht umfallen muss bei den Fouls oder bei diesen Aktionen, dass man da sich nicht als Innenverteidiger fallen lassen muss, sondern eigentlich dann auch stehen bleiben kann. Es wäre vielleicht strategisch klug gewesen, sich in der Situation doch fallen zu lassen. Letzten Endes geht das dann aber danach auch in Ordnung, also auch mit dem Abseitstor. Ich denke, das kann man sich aber trotzdem nicht drüber beschweren.
Und Sebastian, 1-0 in der 81. Minute, wie ist das im Gästeblock?
Gut. Man freut sich. Du kennst das. Es war, wir hatten vor der Sendung kurz davon, dass USP eine neue Fahne mit dabei hatte oder mehrere. Es war aus unserer Sicht oder da, wo wir standen relativ weit links hinten, so dass ich das Tor selber sehen konnte, aber die Spieler, die direkt davor standen, nicht. Das heißt, ich habe auf die Fahne geguckt, dann rannten unsere Spieler jubelnd vom Tor weg und ich dachte mir so, okay, gut, das ist fein. Man sah den Freistoß. Ich sah auch noch Alex Meier, wie er so Richtung Ball lief und dann war für mich nicht mehr so ganz zu sehen. Das heißt, man konnte so ein bisschen antizipieren, was da passiert ist. Nee, klar, schöne Szene. Und letzten Endes Alex Meier, der tut, wofür er geholt wurde. Ich finde das ja zugegeben inzwischen sehr, sehr unfassbar und ich war ja anfangs auch sehr skeptisch, was diese Personalie angeht. Aber,
ich auch, absolut.
Diesen Torriecher, den der Mann hat und die offensichtliche Befähigung, sich dahin zu bewegen, wo der Ball dann auch hinkommt und sich durchzusetzen und dann eben auch den Abschluss eigentlich sehr, sehr konsequent Richtung Tor zu bringen, finde ich schon enorm. Also da siehst du halt schon, welche Qualität der auf jeden Fall mitgebracht hat und jetzt auch mal trotz fortgeschrittenen Alters. Mega.
Jan, wir hatten vor dem Spielgespräch hatten wir uns über die unglaublich hohe Scorerpunktanzahl von Hünemeyer unterhalten, nämlich 8 Stück. Er hätte es fast noch auf die neun geschraubt jetzt am Samstag. Aber da war die Latte im Weg.
Bisschen so angesetzt den Kopfball.
Ja, aber das war tatsächlich auch genau die Situation, die du da beschrieben hattest. Also nicht, dass er genau diesen Kopfball an die Latte setzt, beziehungsweise den Kopfball versucht, in den Winkel zu setzen, sondern allgemein, dass das gegen Ende des Spiels, dass er dann tatsächlich, naja, also er war nicht mehr existent hinten, sondern er war eigentlich Stürmer, hat dann Stürmer gespielt auch am Ende, hat dann aber nicht mehr gereicht. Damit schließen wir das Spiel jetzt mal ab, es sei denn, einer von euch beiden möchte noch was Entscheidendes zu den letzten 5 Minuten sagen.
So, auf Paderborner Seite ganz lustig zu sehen, also wir haben ja erstmal den amerikanischen Neuzugang Kiwi Shelton eingewechselt für Dreger, der aber halt ein Stoßstürmer ist. Das heißt, wir hatten dann erstmal 2 Stürmer drin mit Michel und halt Shelton. Und dann ist halt 2-3 Minuten später auch noch Hünemeyer nach vorne gegangen. Der hat Paderborn teilweise dann mit so einer Dreierkette gespielt, wo ein Strodig drin war, Vassiliadis und Collins. Mhm. Also schon arg improvisiert und halt auch nur noch lange Bälle geschlagen, ohne irgendeine Rückraumbesetzung. Halt so Mute der Verzweiflung, wenig Verstand.
Gereicht hat es nicht. Ganz grundsätzlich würde ich trotzdem, auch wenn man das, ich das natürlich immer durch eine FC St. Pauli-Brille ein bisschen betrachte, ich würde trotzdem sagen, dass das 1-0 allein aufgrund der zweiten Hälfte und auch der ersten Hälfte schon in Ordnung geht. Ich rede nicht davon, wie allgemein mit dem Fußball mit langen Bällen operiert wurde, sondern ich meine allein vom Chancenverhältnis. Sebastian, wie siehst du das?
Ja, Denke ich auch. Also wir hätten uns über ein Gegentor sicherlich in der einen oder anderen Phase nicht beschweren können. Von daher war es schon so, dass auch ein Unentschieden wahrscheinlich okay gewesen wäre. Ich fand es jetzt aber auch nicht, ja, ich mag dieses Verdient-Unverdient-Denken immer nicht, aber ich sag's trotzdem mal, ich fand es jetzt auch nicht unverdient, dass wir da das Tor machen, weil es eben gerade in der zweiten Hälfte dann auch ein paar bessere Chancen gab und Paderborn auch wesentlich weniger Zug zum Tor eigentlich noch entwickelt hatte. Und ja, ich bin zufrieden.
Expected Goals Wert 1,9 zu 1,3 für den FC St. Pauli. Ich verlinke das natürlich auch für alle, die sich jetzt fragen, was zum Teufel sind Expected Goals. Ist natürlich, werde ich alles verlinken, aber ich sage das in diesem Fall, um deine Ausführungen zu untermauern, Sebastian.
Wobei ich bei diesem Expected Goals Wert auch so meine leichten Bedenken habe.
Absolut, die sind auch absolut angebracht, da stimme ich dir zu. Da gibt es durchaus so ein paar Sachen, die bedenklich sind. Und gerade bei so einem Spiel zeigt sich das ganz gut. Das zeigt halt zwar auf jeden Fall die Gewichtung der Chancen an, also die Güte der Chancen, aber gibt eben nicht den Spielverlauf wieder. Beziehungsweise also die Stärke der Mannschaften, sagen wir mal.
Nee, also es geht mir jetzt gerade in dem Spiel insbesondere darum, dass Pauli ja seine Chancen aus Kontern hatte, vornehmlich. Und das konnte halt bei Expected Goals eine höhere Gewichtung erhalten. Und diese Gewichtung der Konter ist halt eine Mangelung von Daten. Also gerade wenn du bei 538 oder so hast, ist es halt unabhängig von der Art und Weise, in der der Konter tatsächlich zu Ende geführt wird.
Okay, aber grundsätzlich würde ich ja jetzt auch behaupten, ich habe da auch mal einen längeren Artikel drüber gelesen, über die Herleitung, über Konter fallen halt auch häufiger einfach Tore aus schlechteren Schusspositionen. Deswegen würde ich sagen, es ist ja schon okay, dass man das anders gewichtet aus Kontern, oder?
Es ist ohne Frage okay und gerade für große Datenmengen heben sich da die Probleme auch raus. Nur ist es halt auf das einzelne Spiel gesehen immer die Frage, wie die Situation halt nun tatsächlich aussieht. Ich meine zum Beispiel der Abschluss da von Alex Meyer, den wir beschrieben haben zu Anfang der zweiten Halbzeit, ist halt so eine Situation, wo dann noch drei Spieler auf der Torlinie stehen, also drei Paderborner und der Torwart. Und gleichzeitig haben wir halt so eine Chance von Zulinski, wo er 1:1 auf den Torwart geht und wahrscheinlich aus ungefähr gleichen Abständen erfolgt dann letztendlich der Schuss. Und wahrscheinlich wird das von Alex Meyer halt einen höheren Expected Goals Wert geben. Auch wenn ich finde, dass die Situation das jetzt nicht wirklich widerspiegelt.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich denke, dass das Ergebnis hätte in beide Richtungen eigentlich ausfallen können, ist aber natürlich auch so in Ordnung.
Okay, dann schließen wir das mal ab. Ich verweise an dieser Stelle auf das Vorliegenspiel zum Derby gegen den HSV am Sonntag. Das wird bereits am Mittwoch aufgenommen, spätestens dann am Donnerstag veröffentlicht. Wie geht's weiter für Paderborn? Wen habt ihr jetzt vor der Brust?
Stellst du mir mal Fragen? Ich hab so immer gar keine Ahnung, wer kommt, was kommt. Gib mir eine Sekunde. Also erstmal Aue.
Erstmal Aue. Oh, da haben wir unsere Erfahrung mit. Kann ich dir an dieser Stelle schon sagen, die spielen konsequent mit ihrer Dreierkette und die mit denen habt ihr viel Spaß, weil ihr könnt ja Angriffspressing spielen. Die spielen auch konsequent auf Gedeih und Verderb, spielen die flach hinten raus. Das ziehen die durch.
Ja, wie im Hinspiel mehr oder weniger gut, aber...
Genau, deswegen sage ich, die ziehen das durch, auf Gedeih und Verderb. Mit der Geschwindigkeit, die wir hatten, oder vorne haben, konnten wir das leider nicht ganz so gut unterbinden. Dementsprechend haben die auch gewonnen gegen uns. Aber bei euch würde ich sagen, könnte das funktionieren. Aber in Aue, da liegt noch Schnee.
Immer noch?
Ja, wahrscheinlich. Da gibt es so einen hübschen Twitter-Account, liegt in Aue Schnee, heißt der. Sagt immer ja oder nein, alle zwei Wochen, wenn die ein Heimspiel haben, finde ich super.
Seit Wochen nur ja, ja, ja.
Ja, genau. Gegen Köln habe ich das sehr abgefeiert, als da ja mit einem großen Ausrufezeichen war. Gut, dann möchte ich mich an dieser Stelle bei dir ganz herzlich bedanken, Jan. Ich verlinke deinen Blogartikel auf jeden Fall und ich hoffe, dass du auch weiter uns alle erfreust an schönen Artikeln, taktisch tiefgehenden Artikeln aus der zweiten Liga. Das ist immer ganz schön. Und für andere Ligen, vor allem Premier League, aber auch erste Liga, kriegt man ja immer relativ viel. Aber bei der zweiten Bundesliga ist es immer rar gesät, mit intensiven taktischen Rückblicken und Vorschauen. Und deswegen danke ich dir an dieser Stelle dafür. Und dir danke ich ebenso, Sebastian, für deine Zeit und für deinen kleinen Auswärtsbericht. Und tatsächlich können wir beide uns im Millerton in der Hauptsendung auch mal ein bisschen mehr über Taktik unterhalten, merke ich jetzt gerade, wo wir uns jetzt hier ein bisschen intensiver darüber unterhalten haben. Sollten wir mal machen, auf jeden Fall.
Kriegen wir hin.
Sehr schön. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Freue mich natürlich auch, wie schon bei meiner ersten Sendung, ja nun auch bei meiner zweiten Sendung immer über Feedback. Habe auch relativ viel Feedback bekommen für die erste Sendung und habe das mir sehr zu Herzen genommen. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel über Taktik gesprochen. Das ist schon wieder ein bisschen abgedriftet. Aber ich tue es einfach wahnsinnig gerne und vielleicht müssen einige Leute dann auch einfach ein bisschen damit leben, dass manchmal auch ein bisschen mehr über Taktik geht. Das nächste vor dem Spiel, nach dem Spiel, mache ich, glaube ich, gegen Heidenheim. Da werde ich dann wahrscheinlich nicht so viel über Taktik sprechen, aber das mache ich dann wann anders. Erstmal freuen wir uns aufs Derby. Wie steht es beim HSV gerade, Sebastian?
Ist gerade Halbzeitpause, steht 0-0.
0-0, alles klar. Gut, Jan, Sebastian, vielen Dank, macht es gut und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Bis dann, tschüss.
Danke fürs Gespräch und bis dann.